Von einer klitzekleinen Ausnahme abgesehen haben wir es jetzt mit einer Premiere zu tun, obwohl Christian Willert, der heute bei mir sitzt. Hallo lieber Christian.
Ja, guten Tag Martin.
Obwohl Christian schon lange in der Kanzlei ist, länger als ich nämlich, und das Arbeitsrecht einen großen Raum in unserer Beratung einnimmt, haben es arbeitsrechtliche Themen nur einmal ganz kurz im Rahmen unserer Folge zum KI-Tag in diesem Podcast geschafft. Insofern also Premiere, und umso mehr freue ich, dass unser Chef des Arbeitsrechtsteams heute bei mir ist, bei arbeitsrecht@herting.fm, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Nochmal hallo, schön, dass du hier in Folge 67 ist das erste Mal.
So lange hat es gedauert.
Und genau, du machst ja praktisch, oder etwas, ein sehr großer Teil deiner Arbeit macht das Arbeitsrecht aus. Und jetzt haben wir in den ersten drei Folgen hier von Litigation@herting.fm viel über zivilrechtliche, meist IT-rechtliche Streitigkeiten gehört. Arbeitsrecht hat ja schon relativ viele Besonderheiten, und bevor wir da mal zu deinen Fällen kommen, vielleicht sprechen wir darüber mal, was so die Hauptunterschiede sind zu den Zivilverfahren.
Allerdings, ja genau, vielleicht also ganz kurz zu mir. Ich bin wirklich schon sehr, sehr lange da und von Anfang an Arbeitsrecht immer gemacht, eigentlich fast schon seit Gründung der Kanzlei.
Seit 1996,
liebe Zuhörenden. Muss man jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ja, es ist richtig. Und ja, wir sind ein Team neben mir von drei Berufsträgerinnen und Berufsträgern und befassen uns tagtäglich mit arbeitsrechtlichen Themen, die natürlich auch irgendwie viele Schnittstellen aufweisen, insbesondere auch im Hinblick auf Datenschutz und auch im Bereich IT, wo man, weil sich natürlich die Arbeitswelt ganz rasant verändert und immer mehr technische Mittel oder Instrumente auch verwendet werden. Und das merkt man eben, dass es da zu Verzahnungen kommt. Aber du hast völlig recht, Martin. Das Arbeitsgericht ist etwas anders als das Zivilgericht. Das fängt vielleicht schon mal damit an, dass, was man vielleicht sagen muss, ist, dass das Arbeitsrecht ein sehr formalisiertes Recht ist. Also man ist im Grunde genommen, wird der Arbeitgeber, also wir haben ja ganz überwiegend Arbeitgeber als Mandanten, eigentlich dazu gezwungen, zu Gericht zu gehen, weil die gesetzliche Intention ist, dass arbeitsrechtliche Dinge schnell geregelt werden sollen und dann häufig eben auch mit Hilfe des Gerichts. Das ergibt sich einmal eben aus beispielsweise Kündigungsschutzgesetz. Also man hat es immer mit kurzen Fristen zu tun. Eine Kündigung muss innerhalb von drei Wochen seit Zugang gerichtlich überprüft werden, wenn man das möchte. Also das heißt, da bleibt gar nicht so viel Zeit. Und man ist natürlich in fast jedem Arbeitsvertrag oder auch im Tarifvertrag ist oder in jeder Betriebsvereinbarung ist gang und gäbe, dass da Ausschlussfristen geregelt sind. Also sprich, beide Parteien müssen ihre Ansprüche zügig geltend machen, nämlich in der Regel innerhalb von drei Monaten. Und das geht wirklich relativ schnell. Und das heißt, deshalb ist es dieses Rechtsgebiet also ein sehr gerichtsträchtiges Rechtsgebiet. Und also eigentlich so von unserer Erfahrung her, wir sind bestimmt 4-5 Mal die Woche bei Gericht und verhandeln dort.
Und das ist also gravierender Unterschied, ne, zu alle, wenn wir hier, der Christoph hat erzählt, er hätte Verfahren, wo bis zum erstinstanzlichen Urteil 8 Jahre vergehen. Das hat man hier nicht. Das ist ja schon ein sehr effektives Verfahren dann
das
auch.
Das ist ein absolut effektives Verfahren, und das muss man auch wirklich sehen, dass die Arbeitsgerichte, und wir können da, glaube ich, schon auf eine deutschlandweite Erfahrung zurückgreifen, sowohl von der technischen Ausstattung her sehr, sehr gut sind, also es findet in der Zwischenzeit wirklich viel auch über Videoverhandlungen statt. Und es geht eben recht schnell, weil bei bestimmten Verfahren, wie beispielsweise in Bestandsschutzstreitigkeiten, also alles, was Kündigungen betrifft, gilt der Beschleunigungsgrundsatz. Sprich, also man muss innerhalb von 3 bis 4 Wochen hat man bereits den ersten Termin. Wir haben ja hier die Besonderheit, dass es anders jetzt als beim Landgericht oder beim Amtsgericht gibt es nicht nur einen Termin, sondern beim Arbeitsgericht sind es in der Regel zwei, nämlich die Güteverhandlung. Die schließt sich ganz, ganz schnell an nach Einreichung der Klage.
Und wie schnell kann man das sagen?
Also okay. Und das kommt, also jetzt beispielsweise Berlin ist 3 bis 4 Wochen. Okay. Also wirklich sehr, sehr schnell.
Manchmal, also sprich 6 Wochen nach der Kündigung. Ja. 6 Wochen nach der Kündigung kann sein, dass man da schon am Magdeburger Platz steht, genau, und über die Berechtigung der Kündigung verhandelt.
Genau. Und okay. Man hat den Gütetermin, da versucht das Gericht mit den Parteien eine einvernehmliche Regelung zu finden. Kann man sich irgendwie einigen? Da muss man auch dazu sagen, dass dann auch tatsächlich sehr, sehr viele Streitigkeiten ich glaube, so unsere Quote ist so um 75% vielleicht in der Güterenden. Also das heißt, es ist auch relativ zügig wieder vorbei. Und es dann kommt auch gleich der weitere Vorteil, nämlich dass dieses Verfahren gerichtskostenfrei bleibt. Also das heißt, wenn man sich einigt, zahlt weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer Gerichtskosten. Es kommt also nicht darauf an, wer obsiegt oder wer verliert.
Eine staatliche Leistung sozusagen.
Staatliche Leistung, okay. Ja, anders als beim Landgericht oder beim Amtsgericht. Da ist ja ganz klar eben obsiegen, unterliegen.
Ja.
Und wie gesagt, man hat auch ganz schnell einen vollstreckbaren Titel. Und das muss man auch wissen, arbeitsgerichtliche Urteile sind in der Regel in der ersten Instanz bereits vorläufig vollstreckbar. Also das heißt, für Arbeitgeber besteht natürlich die Gefahr, dass man schauen muss, dass man sich hier nicht dann ein Urteil einhandelt, was man sicherlich in der Berufung angreifen kann, aber wo der Arbeitnehmer dann schon seine Vergütung oder was auch immer der Gegenstand des Verfahrens ist, dann im Wege der Vollstreckung beitreibt.
Die man dann im Prinzip auch, also nicht im Prinzip, sondern die man dann erstmal zahlen muss. Und wenn
die man erstmal zahlen muss und dann natürlich sich mühsam versuchen muss, wieder zurückzuholen. Ja, wir haben auch solche Fälle. Und das ist in der Tat dann nicht so leicht. Na.
Okay. Genau. Und dann eine Besonderheit, die ich auch immer ganz bemerkenswert finde, ist, dass ja gar nicht so furchtbar viel geschrieben wird. Ne? Man klagt gegen die Kündigung. Man muss sicherlich da ein bisschen beibringen, was das Arbeitsverhältnis ist. Wahrscheinlich den Vertrag vorlegen.
Genau,
und die Kündigung.
Das muss man sagen. Also wenn wir jetzt hier eine Bestandsschutzstreitigkeit haben, dann ist es in der Tat, das ist ein relativ kurzer, knapper Schriftsatz, wo also das Arbeitsverhältnis und die Parteien kurz geschildert werden. Und sicherlich ist es so, wenn man also die Kündigungsschutzklage erhebt ja immer der, oder in ganz überwiegenden Fällen natürlich der Arbeitnehmer. Und der hat es natürlich einfach, weil da gilt ganz klar die Beweislastverteilung. Der Arbeitgeber muss beweisen, ist die Kündigung wirksam oder nicht. Und deswegen kann sich der Arbeitnehmer erstmal zurücklehnen und sagen, zeig mir doch mal, was sind jetzt eigentlich hier die Gründe? Und dann ist es eben nach der abgestuften Beweislast, wie so ein Ping-Pong-Spiel, wenn das Verfahren weitergeht, muss halt eine Partei liefern, die andere kann dann darauf erwidern. Und so geht es dann also bis zum Kammertermin. Aber es ist richtig, bis zur Güteverhandlung im Grunde genommen, also auf Arbeitgeberseite erstmal gar nichts gesagt und das natürlich auch aus prozesstaktischen Gründen, weil möglicherweise finden irgendwelche Äußerungen statt, die man später nicht mehr zurückholen kann und die im Kammergericht dann, im Kammertermin dann nachteilig sind.
Okay. Ja. Also sprich, man geht dann zu dem Gütetermin, sind da die Arbeitnehmer anwaltlich vertreten? Ist der Anwalt?
Die meisten Arbeitnehmer sind anwaltlich vertreten, glaube ich, ergibt sich alleine durch Rechtsschutzversicherungen, also wirklich der ganz überwiegende Teil. Diese Prozesse sind in der Zwischenzeit auch schon, das muss man schon sagen, allein, also wenn auf Arbeitgeberseite ein Anwalt sitzt oder eine Anwältin, dann ist es schwierig, auf Seiten des Arbeitnehmenden das alleine zu machen, weil das dann schon auch sehr, sehr speziell ist. Die Richterin oder der Richter darf auch nur in einem geschränkten Maß dann da unterstützen.
Soll ja auch.
Und, ja.
Recht sprechen.
Und man hat es schon im Grunde genommen, es sind dann schon auch, also die ganz, ganz überwiegende Anzahl ist, sind Anwaltsprozesse. Und was ich immer den Vorteil hier finde, ist, dass, oder das Tolle am Arbeitsgericht ist, dass man natürlich, also wer sich für Wirtschaft interessiert, bekommt einen Einblick in im Grunde genommen eine Vielfalt von Branchen und überall geht es natürlich ein bisschen anders zu und bei größeren Arbeitsgerichten, also hier Berlin ist ja das größte in Deutschland, die haben natürlich auch entsprechende Spezialkammern nach einzelnen Gewerben dann begründet und wo sich dann auch das Gericht entsprechend auskennt, um was es da geht. Also so die Verhältnisse sind dann dort schon bekannt. Ne?
Okay.
Vielleicht, wenn man das noch sagen kann, und es ist, finde ich, ein ganz, also diese Gerichtstermine sind eigentlich auch ganz angenehm, weil dort immer irgendwie ein fachlicher Austausch stattfindet. Also das ist natürlich, wird da auch mit ganz starken Schwertern gehandelt und oft geht es natürlich auch, wo gearbeitet wird, fallen Späne. Also oft wird da auch von der Sprache her versucht dann natürlich jeder so ein bisschen seine Interessen durchzusetzen. Aber am Ende des Tages versucht man dann zu sprechen und das Ganze auch im Rahmen eben dieser Gerichtsverhandlung, die eben doch die Richterin oder den Richter moderiert wird.
Ja gut, wenn ihr 3, 4, 5 Mal die Woche bei Gericht seid, dann wollt ihr ja nicht, dass ihr da schon schlechte Laune kriegen, wenn ihr aufkreuzt beim nächsten Mal. Insofern muss man sich ja wahrscheinlich ein bisschen wohlverhalten. Nur noch eins, wenn der Arbeitgeber gar nicht so furchtbar viel schreibt vor dem Gütetermin, das wird dann Da geht es dann tatsächlich nur, ich sag jetzt mal, ums Geld bei den Gütetermin und nach dem Motto, ja, also oder geht es dann schon um die Berechtigung der Kündigung? Also wird da überhaupt juristisch argumentiert oder geht es nur um die Frage, eine Einigung herbeizuführen?
Also es richtig juristisch argumentiert, glaube ich, muss man ehrlich sein, geht es in der Güteverhandlung nicht. Da geht es erstmal ums Geld. Da muss man natürlich auch sagen, dass sich lange Jahre, das ändert sich möglicherweise jetzt auch ein bisschen, aber wirklich lange Jahre ist die Beschäftigungsmöglichkeit ja quasi sehr, sehr gut. Und das ist auch heute in überwiegenden Branchen auch noch so. Also das heißt, Mitarbeitende, die ihre Position verlieren, finden auch oder haben bis jetzt relativ zügig nur einen Arbeitsplatz gefunden. Deswegen geht es natürlich am Ende des Tages jetzt um die Abfindung. Aber wir haben jetzt durchaus auch Fälle, wo Arbeitnehmende sich nicht mehr einigen wollen und sagen, ich kämpfe hier um den Arbeitsplatz.
Ich will hier bleiben.
Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Das kann man im Augenblick beobachten, dass sich das etwas ändert aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation.
Ja. Okay. Ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank für diesen Einstieg. Auch dich hatte ich gebeten, mal 3 Fälle mitzubringen, die in irgendeiner Form besonders sind, Lieblings- oder lehrreich Fälle sind. Was hast du denn als erstes hier dabei?
Ich habe hier ja 3 Fälle mitgebracht. Vielleicht mal als Einstieg einen Klassiker vielleicht. Was man sagen muss, Arbeitsrecht ist wahnsinnig formalistisch. Da schlägt natürlich auch so ein bisschen die Regulierungswut der Regierung durch. Jetzt ist ja Gott sei Dank dieses Jahr im Januar das Gesetz in Kraft getreten, um die Wirtschaft etwas von Bürokratie zu entlasten. Und das schlägt sich auch auf Arbeitsverhältnisse durch. Also beispielsweise war Deutschland in der EU lange Zeit das einzige Land, was Arbeitsverträge in Schriftform haben wollte. Also sprich die Originalunterschrift. So viel zur Digitalisierung. Und aufgrund der neuen Regelung können zumindest jetzt unbefristete Arbeitsverträge in Textform geschlossen werden. Gilt bei Befristeten noch nicht, aber zumindest bei den Unbefristeten. Aber wo das eben auch nicht gilt, ist bei Kündigungen. Und bei Kündigungen ist eben auch die elektronische Form ausgeschlossen, was dann bedeutet, dass man sich also wirklich überlegen muss, wie kriege ich die Kündigung wirksam dann gestaltet und wie bekomme ich die auch entsprechend dann an den Arbeitnehmenden zugestellt. Und in diesem Fall ging es so, da ist eigentlich ist da alles falsch gelaufen, was falsch hat laufen können. Das hatte angefangen, dieser Fall, als ganz normale Probezeitkündigung. Ein Leiharbeitnehmer, der nach Auffassung des Arbeitgebers, den wir hier vertreten haben, nicht richtig gearbeitet hat. Der sollte also im Rahmen der Probezeit gekündigt werden. Das ist ein Unternehmen mit mehreren Niederlassungen in Deutschland. Und man hat dann schon dort den ersten, sagen wir mal in Anführungszeichen, Fehler gemacht, die Kündigung nämlich nur per E-Mail zu schicken. Ja, also das kommt auch, obwohl das eigentlich bekannt ist, dass es der Schriftformbedarf ist, die Kündigung per E-Mail zugegangen. Das war auch dann, wie häufig der Fall ist, war am Ende der Probezeit. Ich glaube, irgendwie 2 Wochen bevor die 6 Monate ausgelaufen sind. Der Arbeitnehmer hat dann erstmal abgewartet und hat dann nichts gemacht. Und erst als die Probezeit dann vorbei war, ging er zum Arbeitgeber und hat gesagt, die ist ja wohl hier nicht wirksam.
Also ganz kurz, ne, Schriftform erfordern, das heißt dann eben, es ist wirksam erfordern, das für die Erklärung,
für in dem Fall für die Kündigung.
Genau. Das heißt, die Kündigung wird behandelt, als wäre sie nicht ausgesprochen worden. Wenn das so hält, ne, dann hat die Schriftform erfordern es nicht eingehalten, fertig.
Genau, also es hat sozusagen diese einseitige Willenserklärung hat rechtlich gar keine Bedeutung, gar keine Wirkung. Dann passierte der zweite Fehler, der Mitarbeitende oder vermeintlich gekündigte Mitarbeitende kam dort in den Betrieb, wollte die Kündigung nochmal ausgestellt haben. Die Niederlassungsleiterin war nicht da und eine Mitarbeiterin macht also wieder eine Kopie und gibt ihm die. Mit der Folge, dass es also auch nicht wirksam war. Dagegen wurde dann Kündigungsschutzklage erhoben.
Weil es
nur eine Kopie war und natürlich weil dann die Probezeit vorbei war und Kündigungsschutz galt. Dann wurde gegen die Berechtigung der Kündigung vorgegangen und ich meine, Zeit ist natürlich vorangeschritten. Ich glaube, bis dahin waren dann schon 4-5 Wochen vorbei. Dann kam es beim Arbeitgeber an. Wir müssen also jetzt, und da fängt dann das Chaos erstmal richtig an. Wir müssen, und man sieht eben auch, wie schwierig das dann ist aufgrund der Vorschriften, die hier gelten. Also wir müssen jetzt versuchen, an den Mitarbeitenden eine wirksame Kündigung zuzustellen. Und das wurde dann gemacht mit einem Einschreiben Rückschein. Was man wissen muss, ist eine unsichere Zustellungsart, weil es wird ja nur der Einwurf bestätigt, aber nicht, dass da auch in dem Briefkuvert die Kündigung lag. Okay. Das wusste der Arbeitnehmer natürlich, wie man sich dagegen verteidigt. Und dann ging es also im Gerichtsverfahren in der ersten Instanz im Wesentlichen darum, ist dieses Kündigungsschreiben wirksam zugestellt worden? Also war dort in dem Briefkuvert auch tatsächlich die Kündigung gelegen? Also mit solchen Dingen muss man sich dann da auch auseinandersetzen. Und wurde dann erstmal bei der Deutschen Post nachgeforscht.
Die ist ja hoffentlich nicht weiß, was da drin lag.
Es gibt einen Einlieferungsbeleg. Dann hatte man natürlich nochmal in mühseligster Kleinarbeit musste dann der Arbeitgeber über die Post den Zustellenden, also den Postboten oder die Postbotin ausfindig machen. Das gelang nicht in der ersten Instanz mit der Folge, es wurde erstmal festgestellt, das Arbeitsverhältnis setzt sich fort. Ja, okay. Und der Arbeitnehmer wusste natürlich, wie solche Dinge funktionieren.
Und nur ganz kurz, weil wir ein bisschen übersprungen haben, diese 6-Monats-Frist, die allermeisten wissen es sicherlich, aber ja, innerhalb der Probezeit hat man eben eine kurze Kündigungsfrist von 2 Wochen, ne?
Oder? Genau, die 6-Monat-Frist, warum? Also 6 Monate ist im Arbeitsrecht eine magische Zahl, die taucht immer wieder auf in unterschiedlichsten Konstellationen und unter anderem taucht die auf als maximal zulässige Probezeit oder eben auch nach dem Kündigungsschutzgesetz, also für Betriebe, die mehr als 10 Mitarbeitende haben, gilt dann Kündigungsschutz mit der Folge, ich kann nur noch aus Verhaltenspersonen oder betriebsbedingten Gründen kündigen, die halt häufig eben nicht vorliegen. Ne? Ja. Und das war halt eben auch so, in der Probezeit braucht man keinen Grund, da kann man jederzeit kündigen, dann später eben nicht mehr und das hat natürlich der Arbeitnehmerin da ausgenutzt und dann war es eben so, dass bis zum Ende der ersten Instanz, die ging ja dann bis zum Kammertermin, das dauerte ungefähr 6-7 Monate, nicht nachgewiesen werden konnte, ob die Kündigung wirksam zugestellt worden ist, ging dann weiter in die zweite Instanz. Und dort hatte man dann mit Zeugeneinvernahme, also einem riesigen Aufwand und so weiter, dann letztendlich beweisen können, ja, er hat die Kündigung bekommen. Der hatte natürlich dann auch behauptet, dass andere Personen in dem Haus Dinge aus dem Briefkasten nehmen. Also absurdeste Geschichten, die aber natürlich dann immer häufig eingewandt werden. Aber hier zeigt es also, bevor man irgendwelche arbeitsrechtliche Maßnahmen ergreift, macht es wirklich Sinn, sich das genau zu überlegen, wie mache ich das, um das aufgrund dieser hohen Formvoraussetzungen, wie stelle ich beispielsweise die Kündigung richtig zu, wenn der Mitarbeitende nicht mehr im Betrieb ist?
Ein Scheibenrückschein ist offenbar keine gute Idee,
wie wir gerade gesehen haben, sondern der berühmte Bote, der eben die Kündigung in den Briefkasten dann schmeißt.
Und auch vorher reinguckt.
Und auch vorher anschaut und ja. Auch dann auch noch ein Foto macht. Also das ist dann sozusagen okay. die sicherste Art. Aber man sieht eben, wie auf Arbeitgeberseite das natürlich auch teuer werden kann, wenn ich das halt möglicherweise nicht beweise, dann muss ich nachkündigen. Ich kann natürlich jederzeit eine neue Kündigung aussprechen, aber
die muss dann halt wieder wirksam sein.
Die muss wirksam sein und auch die Uhr tickt halt weiter, also die Gehaltsuhr tickt weiter, mit der Folge, dass man eben dann möglicherweise viel Vergütung nachzieht.
Und der Arbeitnehmer hat die ganze Zeit nicht gearbeitet, weil man ihn nicht haben wollte?
Und der hat natürlich die ganze Zeit nicht gearbeitet. Ja. Also ein höchstes Ärgernis, ganz ehrlich.
Ja, aber immerhin habt ihr dann in der zweiten Instanz gewonnen, dann ist es ja, oder hat man sich dann geeinigt?
Nee, wir haben dann gewonnen. Irgendwann war es dann Schluss.
Okay, na gut, immerhin Happy End in dem Fall für den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer hat hoffentlich die ganze Zeit schon woanders gearbeitet. Aber ja, wie immer, steigt das Risiko mit der Verfahrensdauer.
Und das ist also zum Beispiel einer dieser Fälle, wo man halt wirklich, also Kündigung ist sozusagen der Präzedenzfall dafür, dass man auf Arbeitgeberseite schauen muss, dass das also nach den rechtlichen Vorgaben und wirksam gemacht wird.
Ja. Sonst verliert man vom Arbeitsgericht.
Sonst verliert man, hat man da wenig Chance.
Genau. Ja. Sehr schön. Fall 2.
Fall 2 war auch ganz spannend. Das ist jetzt ein Fall, der eigentlich zur Schnittstelle Arbeitsrecht und Datenschutz gehört. Okay. Und zwar eigentlich auch der Fall ging eigentlich los, wie der wahrscheinlich ganz, ganz häufig jeden Tag irgendwie in Deutschland passiert. Und zwar muss man wissen, gibt es das Entgeltfortzahlungsgesetz. Das behandelt also die Regelungen, wenn man krank ist auf Arbeitnehmendenseite. Und es gibt im Entgeltfortzahlungsgesetz einen Paragraphen 6, der den Arbeitgeber dafür berechtigt, wenn der Arbeitnehmer verunfallt und dann nicht mehr arbeiten kann, den entgangenen Lohn, weil in den ersten 6 Wochen, das denke ich, weiß jeder, besteht ja die Lohnfortzahlungspflicht auf Arbeitgeberseite, diesen Schaden, der dann entstanden ist, also ich zahle den Lohn oder die Vergütung weiter, habe aber sozusagen nicht das Korrelat, also die Arbeitsleistung ist ja nicht vorhanden, weil der Mitarbeitende ist krank, das kann ich mir von dem Schädiger zurückholen, wenn ich den kenne. Und so war der Fall hier. Es handelte sich um einen Unfall. Der Mitarbeiter ist in einen Autounfall verwickelt worden und der Schädigende war hier bekannt. Und dann hatte erstmal der Arbeitgeber die Akte bei der Polizei angefordert und hatte dann auch die Daten des Schädigers. Und um natürlich dann diesen Anspruch entsprechend substantiiert darlegen zu können, muss ich natürlich so ein bisschen was sagen, wer hier der Schädiger ist. Also ich muss, oder wer hier mein Arbeitnehmer ist. Ich muss also die Person benennen, ich muss auch die Vergütung benennen und ich muss es im Grunde genommen genau darlegen, was um diesen Anspruch letztendlich dann auch durchsetzen zu können, ja, in dem Schreiben. Das wurde hier gemacht, eigentlich überhaupt nichts Besonderes, hatte die Mitarbeiter aber dann nicht gepasst, weil er meinte, hier würden seine personenbezogenen Daten also unzulässigerweise vom Arbeitgeber verarbeitet werden, indem die also rausgegeben werden ohne seine Einwilligung.
Und die sind gegangen an den Schädiger?
Die sind, das war ein ganz normales Aufforderungsschreiben. Ja, sie haben den Unfall verursacht. Daraufhin wurde Mitarbeiter XY krankgeschrieben vom Zeitraum A bis B. Und dann muss man natürlich auch noch so ein bisschen darlegen, wie die Höhe der Vergütung ist und auch die Sozialabgaben. Ja. Also das heißt, da kommen schon
ein paar Daten
zustande. Ja. Ne? Dagegen hatte sich der Mitarbeiter dann gewehrt und einen Schmerzensgeldanspruch geltend gemacht, okay, gegenüber dem Arbeitgeber, was natürlich schon erstaunlich ist, im laufenden Arbeitsverhältnis sowas zu machen. Kommt eigentlich selten vor, aber man sieht, dass da so ein bisschen die Befindlichkeit und vielleicht auch so das Bewusstsein, dass personenbezogene Daten doch auch ein hohes Gut ist, in der Zwischenzeit, glaube ich, eine ganz andere Bedeutung haben, als es vielleicht noch vor einigen Jahren war. Die Geschichte ging dann so weiter, dass der Mitarbeitende natürlich erstmal versucht hat, das intern zu klären, mit dem unschönen Ergebnis, dass das eigentlich überall dann im Betrieb bekannt war und letztendlich so als in Anführungszeichen der Böse dagestanden ist. Und dann ging eben die Klage los. Und
dann hat er im Laufen, obwohl er beschäftigt war, bei denen hat er dann vorm Arbeitsgericht, muss er ja dann, weil es aus dem Arbeitsverhältnis ist,
Sein
Schmerzensgeldanspruch nach DSGVO geltend gemacht. Okay. Mhm. Okay.
Genau, dann kam im Rahmen dieses Verfahrens kam dann heraus, dass der Arbeitgeber tatsächlich sich vielleicht, was den Datenschutz betrifft, sich nicht so ganz richtig verhalten hatte, nämlich das Erste, was dort jetzt in Anführungszeichen herauskam, war, dass eine Datenschutzinformation nicht erfolgt ist. Mhm. Da kannst du ja noch mal kurz was dazu sagen, Martin.
Wäre besser, wenn sie erfolgt. Ja, also Artikel 13 DSGVO.
13, ne?
Wer Daten erhebt oder vorhat zu erheben, muss vorher darüber informieren, welche Daten zu welchen Zwecken und so weiter verarbeitet werden. Und das ist wahrscheinlich in euren Arbeitsverträgen standardmäßig hinten dran.
Und das ist nämlich genau sozusagen die Krux an dieser Geschichte gewesen, dass nämlich die Verpflichtung eigentlich besteht, diese DSI, die Datenschutzinformation, schon zu Beginn des Arbeitsverhältnisses zu erteilen, dass der Mitarbeiter eben weiß, für welche Zwecke werden eben meine Daten verarbeitet. Das war also ein Argument zu sagen, ich habe hier in dem Gerichtsprozess, ich habe hier nie eine richtige Datenschutzinformation erhalten nach Artikel 13 DSGVO. Das begründet alleine schon einen Schmerzensgeldanspruch oder einen Schadensersatzanspruch nach Artikel 82. Und die weitere Argumentation, die dann dort der anwaltliche Kollege vertreten hatte, war, dass doch die Verpflichtung, also zwei Argumente sozusagen, es hätte die Verpflichtung bestanden, dieses Schreiben vorher, weil es eben personenbezogene Daten des Arbeitnehmers betraf, ihm vorher zu zeigen, bevor das versendet wird. Und man hätte doch so ein bisschen nach dem, aber das ist, wie gesagt, absurde Argumentation, aber so wurde das hier in den Prozess eingeführt, man hätte doch im Rahmen der Datensparsamkeit doch nicht alles hier, oder was heißt alles, sondern im Grunde genommen nur ganz kurz das Anspruchsschreiben erstellen müssen und eben dann auch an den Schädiger heraussenden dürfen. Ne? Und da hat man sich also dann auch trefflich vor Gericht gestritten. Und da ist Gott sei Dank heute auch so ein bisschen eine Änderung. Also wir haben den Fall dann auch gewonnen.
Okay.
Schadensersatzanspruch gab es nicht. Das war natürlich nicht besonders schön dann für den Arbeitnehmenden dann da vor Gericht zu verlieren. Und das Gericht hatte sich in dem Fall wirklich sehr, sehr dezidiert mit den Voraussetzungen des Artikel 82 auseinandergesetzt. Und eben
waren, glaube ich, viele Gerichte in Deutschland gerade, auch Zivilgerichte, genau. Arbeitsgerichte, europäische ja. Gerichtshöfe.
Ja. Und festgestellt, dass sozusagen alleine das Versäumnis des Arbeitgebers hier die Datenschutzinformation nicht gleich am Anfang des Arbeitsverhältnisses erteilt zu haben, das hat man später dann natürlich nachgeholt sofort, als man gemerkt hat, das muss man machen, nicht dazu führt, dass es hier eine schädigende Handlung ist, weil selbst wenn diese Information vorhanden gewesen wäre, dann hätte sich an der Situation nichts geändert. Mhm. Ne? Also das war so, also sozusagen das Argument konnte man da schon mal wegschießen sozusagen. Und dann die beiden anderen diese Verpflichtung, dass man diese Schreiben dann nach Paragraph 6 Entgeltfortzahlungsgesetz dem Arbeitnehmer zeigen muss vorher, die gibt's nicht. Ne? Ja. Also das ist sozusagen eine Anwaltserfindung gewesen. Das ergibt sich aber weder aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz noch aus irgendwelchen Fürsorgepflichten oder sonst irgendwas. Und das ist sozusagen das Letzte, wo man vielleicht auf Arbeitgeberseite ein bisschen aufpassen muss, sozusagen, welche Daten gibt man dann preis. Aber in dem Fall war das richtig gemacht, dass natürlich der Name, Vor- und Nachname und dann die Vergütung und der Beruf und sowas dargestellt werden muss, um das Anspruchsschreiben halt entsprechend auch nach den rechtlichen Vorgaben dann richtig zu machen. Ja. Aber da sieht man, dass man auf Arbeitgeberseite heute schon auch ein bisschen aufpassen muss, was wird bei personenbezogenen Daten dann nach außen gegeben, weil möglicherweise, wenn hier die Adresse auch noch dann erschienen wäre, das wäre dann in der Tat ein Verstoß gewesen.
Ja, Dinge, die man wahrscheinlich jahrelang so gemacht hat. Ich muss genau, ja das also beitreiben können, das ist wahrscheinlich Standardschreiben, da muss man halt mal gucken, ob seine Standardschreiben jetzt noch so passen, ne? Und dann eben nach DSGVO und wie du sagst, ja, die Rechte sind wahrscheinlich gar nicht so furchtbar viel anders. Man braucht ja schon mal eine Rechtsgrundlage, wenn man personenbezogene Daten weitergeben möchte. Bloß die berechtigten Interessen reichen dann vielleicht gar nicht so weit nach DSGVO, oder man kommt mit Datenminimierung und sagt, nein, du hättest ja erst mal schreiben können, wir wollen hier 7.344 Euro, und erst wenn der sagt, warum, dass man dann einen Datenpreis gibt, aber so ist dann offenbar der Fall jedenfalls nicht.
Ja, das also Gott sei Dank ging das Gericht hier nicht so weit, weil man natürlich eben, also jetzt für die Darlegung, das ist ja sozusagen,
man muss ja irgendwie substantiieren auch,
muss substantiiert werden und immer dem Grund und der Höhe nach, und natürlich muss man das auch ein bisschen darlegen und das hat dann das Gericht eben auch, also ja, also selbst wenn man da sicherlich auch zu Recht dann eher streng ist bei der Verarbeitung von den personenbezogenen Daten, aber so weit ging es dann nicht, und Gott sei Dank hatten sie also in diesem Schreiben dann also eben dann doch nur das Notwendigste, was man eben braucht, um den Anspruch zu begründen. Ja, aber hier zeigt sich eben auch auf Arbeitgeberseite aufpassen, weil man natürlich auch gerade im Arbeitsrecht ist, glaube ich, einer der Bereiche, wo dann auch besonders sensitive Daten dann natürlich auch vorhanden sind, insbesondere Gesundheitsdaten und so weiter. Und dass man da schon auch so ein bisschen so ein Augenmerk hat.
Dass man nicht gleich noch den Krankenhausbericht beifügt.
Genau.
Okay, spannend. Hast du noch einen dritten Fall für mich?
Genau, einen dritten Fall, der ist auch so ein bisschen an der Schnittstelle von Arbeitsrecht und Datenschutz. Und der spielt im Bereich des Hinweisgeberschutzes.
Okay.
Im Grunde genommen ein ganz, ganz absurder Fall, aber so spielt das Leben. Die Mitarbeiterin hatte Verstöße im Unternehmen entdeckt, dass ihr Vorgesetzter hier eine andere Mitarbeiterin insbesondere finanziell bevorzugt, was nicht so ganz erklärlich war, warum nicht. Warum das dann so war, hatte sich dann irgendwie etwas später herausgestellt, als sie nämlich zufälligerweise die beiden in einer eindeutigen Situation auf der Straße entdeckt hatte. Okay. Und dann war also klar, dass hier wohl private Interessen den beruflichen oder den Firmeninteressen überwiegen. Und die Mitarbeitende hatte das dann an das Hinweisgebersystem die Meldung gegeben, damit es intern aufgeklärt wird.
Vorbildlich, die hatten immerhin eines. Das sind auch noch nicht alle Leute, genau, wenn ich das richtig höre.
Ja. Das ist also auch nochmal, hier könnte man auch nochmal einen extra Podcast draus machen, was damit zu tun ist, was Hinweisgeber betrifft. Aber und dann war auch der Arbeitgeber vielleicht nicht ganz so geschickt, weil Da bestehen dann auch bestimmte Vorgaben zu informieren, was passiert mit dem Hinweis, was kam am Ende des Tages dabei raus, wie ist man damit umgegangen. Das ist dort alles nicht gemacht worden, sondern hat sich vielleicht nicht so geschickt verhalten, nämlich eigentlich die Mitarbeitende, die das gut gemeint hat, eher so ein bisschen bestraft und gesagt hat, naja, das ist, was du hier gemacht hast, ist eigentlich so ein bisschen an den Pranger stellen und das macht man nicht und so weiter. Und die hatte aber dann eigentlich auch schon so ein bisschen den richtigen Riecher und meinte, naja, also das kann doch jetzt wohl nicht sein. Ich schütze doch hier meinen Arbeitgeber und werde in Anführungszeichen bestraft dafür, ist dann auch zu Gericht gegangen und hatte dann auch auf unter anderem, also da wurde es dann ganz hoch angehängt, nämlich auf eine EU-Richtlinie, die den Hinweisgeberschutz betrifft, und dann auf Paragraph 83 BetaVG, das ist also ein Auskunftsanspruch des Betriebsrates, und wieder auf Artikel 15 DSGVO. Das muss man ja leider sagen, dass Artikel 15 DSGVO, also das ist der Auskunftsanspruch im Hinblick auf die personenbezogenen Daten, im Arbeitsrecht leider sehr, sehr inflationär bemüht wird. Und so war das auch hier. Also auf diese drei Anspruchsgrundlagen wollte sie dann relativ weitgehend Informationen erhalten, was mit diesem, also im Grunde, was ist mit dem Hinweis passiert? Was hat der Arbeitgeber hier gemacht? Hat er tatsächlich dann investigativen Maßnahmen im Betrieb bei den entsprechenden Personen unternommen, um eben den Vorfall aufzuklären.
Mhm. Also sprich, sie hat schon nicht anonym gemeldet, sondern das, weil das
sie hat es, ja, nee, genau,
ja, okay. Ja. Die hat einfach das System genutzt, ohne sich da jetzt.
Ohne sich da, ja. Genau, das ist ja auch die Empfehlung eigentlich, das jetzt nicht unbedingt anonym zu machen. Und das hatte man natürlich auch außergerichtlich alles abgewehrt, und auch dort kam erstaunlicherweise bei einem doch eher auch sensiblen Thema dann die Klage, und mit dem unschönen Effekt, dass dann im Gerichtssaal auch die Vielzahl der Belegschaft dort dann saß und diese Gerichtsverhandlung mit teilgenommen hat.
An welcher Straße nochmal war das?
Genau, und auch dieses Verfahren konnte man Gott sei Dank dann abwehren, weil diese Richtlinie, die war in Deutschland nicht umgesetzt, deswegen konnte man sich darauf nicht berufen. Auf diesen betriebsverfassungsrechtlichen Auskunftsanspruch konnte man die Individualmitarbeitende nicht berufen, weil es eben den Betriebsrat betrifft, und Artikel 15 DSGVO eigentlich grundsätzlich ja, aber dann doch wieder nein, weil dann natürlich die Interessen des Arbeitgebers jetzt in diesem Fall überwiegen. Ne? Aber auch hier sieht man, also Achtung, was beispielsweise im Fall jetzt von Whistleblower-Systemen und Hinweisgebern passiert, dass man das auch mit der gebotenen Ernst und Sorgfalt, weil das ist ja auch häufig kommen da auch tatsächlich oder werden auch tatsächlich wichtige Dinge gemeldet. Und auch da immer so ein bisschen aufpassen, wie geht man dann eben mit.
Man braucht halt ein Konzept, ne? Wie bei allem. Man dachte, man macht das alles richtig, aber ja, wir haben ja einige Whistleblower-Systeme eingeführt beim Mandanten, und da gehörte natürlich die datenschutzrechtliche Beratung und dann eben auch die Frage, was machen wir denn, wenn hier wirklich mal jemand irgendwas meldet, dazu. Ne? Das muss man dann mal durchspielen und sich dann überlegen, ob wen man da jetzt wie informieren muss. Das natürlich kommt es auf den Fall an, wenn es ein Geldwäschefall ist, was anderes, als wenn sexuelle Belästigung gemeldet wird und so weiter. Aber man muss schon ein bisschen Konzept haben und dann nicht hektisch werden.
Auf jeden Fall. Und auch hier sieht man eben, wie jetzt die unterschiedlichsten Rechtsbereiche, also da auch wieder eben das Arbeitsrecht mit dem Datenschutz zusammenwächst und im Grunde genommen eigentlich nur gemeinsam auch betrachtet werden kann, um das sozusagen aus einer jetzt Compliance-Sicht oder ganzheitlichen Sicht dann auch richtig zu machen.
Ja, sehr schön, Christian. Also Arbeitsrecht ist ein bisschen mehr echtes Leben als IT-Recht.
Das kann man wohl sagen.
Schon alleine, dass ihr halt die Frequenz, die ihr da habt, bei zu Gericht zu gehen und dann immer wieder die, ja, dann doch Einzelschicksale, weil es ja nun um Arbeitsverträge geht, die Arbeit wichtig ist für die Leute, dann eben dann da jeweils, wenn auch aus Arbeitgebersicht, dann da zu begleiten und mitzubekommen. Und wenn 75% der Fälle bisher ungefähr im Gütetermin enden, dann ist es eigentlich auch nicht so schlecht, dass man dann sich da noch in die Augen gucken kann und dann da Haken dran machen.
Ja, was das Spannende ist tatsächlich, Martin, was du sagst, es ist wirklich aus dem Leben, und vor allem ist es eben auch, es ist deshalb so aktuell, weil natürlich das Arbeitsrecht, das ist ja überall, ja. Überall, wo man irgendwie hinschaut, ist irgendwie arbeiten Personen, und es ist halt immer ganz nah so am aktuellen Zeitgeschehen jetzt, ja. Also zum Beispiel, also auch KI ist ein ganz, ganz großes Thema gerade. Was dürfen Arbeitgeber da? Darf ich so Anreizmodelle, wo Mitarbeitende belohnt werden und so weiter? Also das ist, oder Arbeits...
Christian erzählt von seinem Schreibtisch, Leute.
Ja. Oder Arbeitsrecht 4.0. Ja, also mit Remote. Ich will gar nicht mehr im Betrieb arbeiten. Ich möchte eigentlich fernab an irgendeinem Strand. Und das macht es eigentlich auch spannend, weil man halt wirklich irgendwie im aktuellen Zeitgeschehen ist.
Ein flammendes Plädoyer fürs Arbeitsrecht
auf von jeden
unserem
Fall.
Head of HR-Recht, Christian Wille. Vielen Dank, lieber Christian, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Ihr merkt es, Folge 67 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, ist am Ende angekommen. Wir sind jetzt, hatten gerade Bergfest, die dreieinhalb Folgen sind sozusagen um, also vier Folgen sind jetzt um, und drei kommen noch. Ja, wenn ihr da wissen wollt, wann die rauskommen, dann abonniert einfach unseren Podcast im Podcast-Player eurer Wahl. Mein Name, das dachte ich, kann ich auch einmal sagen, ist Martin Schirmbacher, und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, Christian.
Vielen Dank, Martin, und bis bald.
Ciao. Thank you.